Ja, hallo.
Hieß zum Beispiel, einen jungen Mann werde ich morgen treffen, der vor acht, neun Jahren mir die Augen geöffnet hat, was es bedeutet, wenn ein Mensch sein Bewusstsein über sich selbst verändert. Mhm. Sofort, der war 17 Jahre zu uns gekommen, übers Jugendgericht, ne, hat er halt Drogen genommen und Drogen nimmt, muss halt auch irgendwie dealen oder klauen. Mhm. Und kam so mit so einer Tarnkappe zu uns, das, so habe ich das mal genannt, wenn die mit dieser Weltbildmütze kam. Mhm. Mhm. Und die hat da richtig bis auf die Nase unten abgefasst, also keinen Blickkontakt und. Mhm. Und mhm. er blieb, wie wir das sonst auch immer vereinbart hatten mit der Jugendgerichtshilfe, wenn die Leute arbeitslos sind, dann haben sie die Möglichkeit, wenigstens ein Taschengeld, 150 Euro im Monat, sie bei uns weiter zu beschäftigen in dieser Recyclingstation, in der ich da gearbeitet in der Jugendwerkstatt. Und dann blieb er bei uns und macht einen Staplerschein, hat auf dem Hof für Ordnung gesorgt mit dem Stapler, hat Elektrogeräte verkauft, die wir angenommen hatten und gesagt haben, Mensch, ja, okay, offiziell defekt, aber die funktionieren noch, schade zum Wegwerfen und auseinandernehmen, hat er für gesorgt. Und die Kappe ging von Woche zu Woche immer höher, immer höher. Eines Tages kam, sah ich ihn ohne Kappe und gesagt, hey, Stefan, wo ist deine Kappe? Ich weiß auch nicht, ich hab die verloren. Und ich musste so grinsen, weil ich nie ohne Kappe gesehen habe. Ja. Egal, was für ein Wetter, was für ein Eis und was für immer diese Tarnkappe auf. Und dann nach etwa 4-5 Monaten, und das war das Entscheidende, kam er zu mir und sagte, ich muss mal mit dir sprechen, ich verstehe das nicht. Die gleichen Leute, die, bevor ich zu euch kam, auf mir rumgetrampelt haben, die tun das nicht mehr. Ich habe doch gar nicht mit denen gesprochen. Und dann habe ich gesagt, Stefan, schau dich in den Spiegel. Als du zu uns kamst, hast du gedacht, du wärst ein Stück Dreck. Und so sind die Leute mit dir umgegangen. Du bist im Heim gewesen, warst in der Psychiatrie, dein Vater wechselt die Straßenseite, wenn er dich sieht. Ja, das Ganze, dann hast du einen Sonderschulabschluss, obwohl du Orientierungslegend bist. Und dann hast du Drogen genommen, um diese Schmerzen zu bekämpfen. Du hattest genügend Gründe, sozusagen, dich so schlecht zu sehen. Und jetzt hast du gemerkt, dass du genauso viel wert bist wie jeder andere Mensch. Und dann strahlst du das einfach aus und dann müssen die alle mit dir umgehen. Das geht gar nicht anders. Und in dem Moment, ich bin so ein Typ, höre, was du sagst, damit du weißt, was du denkst, dann ist mir das einfach klar geworden, was hat man eben gesagt? So einfach ist das. Und von dem Moment an habe ich all meine Energie eigentlich dahin gelegt, herauszubekommen, wie ein Mensch über sich denkt. Mhm. Ja, und dann bin ich halt auf die Glaubenssätze gestoßen und habe mich dann gefragt, also wieder in meinem Büro, 4000 Gespräche, ein Glaubenssatz nach dem anderen, ich ziehe mal wieder die Arschkarte, niemand sieht meine Fähigkeiten, ich will zwar nicht, aber ich muss ja, oder ich muss kämpfen, ne? Das Leben ist hart und schenkt mir nichts. Haufenweise, so hab ich auch mal dann für mein Buch zusammengefasst, auf Nase nach Mindmap, ne? Einfach so Sätze, so links, rechts, 28 Glaubenssätze. Hab die dann in mein Büro geschickt und siehe da, es war das Werkzeug schlechthin. Weil wenn ich merke, jemand ist so unterwegs, dann habe ich einfach vom Desktop da drauf geschaltet und gesagt, kennen Sie da einen von? Und ich habe nicht nur einmal gehört, fragen Sie mich mal, welchen ich nicht kenne. Mhm. Ja, also an diesen Glaubenssätzen. Und dann habe ich gesagt, ja, woher kommen die denn? Woher kommen diese Glaubenssätze? Es muss doch irgendwann einen Moment im Leben eines Menschen gegeben haben, wo diese Glaubenssätze, wo also das Wesen dieser Glaubenssätze, die Ursprung, seinen Sinn gehabt hat. Mhm. Und bin dann auf Traumata gestoßen. Mhm. Auf kindliche Traumata. Und der Film König der Löwen hat mir dann sozusagen letztendlich, ich habe dann auch noch ein Buch gelesen von Daniel Darren, es gibt keine negativen Emotionen, der das dann auch so beschrieb. Ja, also das zum Schutz vor kindlichem Schmerz da ein Deckel, er nennt es Wächter, ne, draufkommen und sozusagen die Urwertlosigkeit. Und dann habe ich einfach mal geguckt und dieser Film, für dich will, da ist alles drin, weil der kindliche Schmerz des Simba, als er seinen Vater verliert, ist so tief, dass er es eigentlich kein Erkrankung ertragen kann. Mhm. Und dann, wie es im Märchen halt so ist, dass innerseelische Prozesse in Form von Personen dargestellt werden, kommt eben der Onkel Scar, der das dann sehr arrangiert hatte, und sagt, Simba, was hast du getan?
Sie wollte das doch nie.
Keiner will, dass das passiert. Aber der König ist tot und wenn du nicht gewesen wärst, wäre er noch am Leben. Und in dem Moment wurde mir klar, ey, genau das ist es. Dass, wenn ein Kind einen ganz tiefen, und ich kann einfach nur sagen, Schuld und Trennung ist das Gleiche. Also, wenn eine Trennung schon erfahren ist, dann haut das Kind dann den Deckel drauf, weil es das nicht, sonst nicht, glaubt, nicht ertragen zu können.
Aber also du kannst es natürlich nicht vermeiden, dass Kinder
es ist wichtig, nur dass wir es wissen. Ja, man kann sowas nie vermeiden. Und wenn die Eltern noch so liebevoll einen Umzug planen, ja, und sagen, wir wollen, dass unsere Kinder schöner aufwachsen, und dann wird man aus der Zweieinhalb- oder Dreizimmerwohnung in der Stadt, geht man aufs Land, die Kinder haben einen großen Garten, eine wunderbare Schaukel und so. Und was macht das Kind? Das kriegt eine Neurodermitis oder sowas. Und keiner weiß, was hier los ist. Warum? Weil dieses Kind, ja, auf einmal Haus 3 und Haus 4 verloren hat. Haus 3 ist die Wohnung, in der es sich sicher fühlte. Und Haus 4, je nachdem, wie alt das Kind ist, ne, also ab 2, 3 so, erobert es sicher mit seinen Füßen die Umwelt. Um die Wohnung herum. Das ist die soziale Umwelt. Also die Haus 4 ist die soziale Umwelt des Kindes, die es sich selbst sozusagen geschaffen hat. Und wenn das Kind umzieht, und dann reichen 2 Dörfer, ich dachte immer, Kasachstan, Deutschland oder so. Nein, es reichen 2 Dörfer für ein 4-5-jähriges Kind, reichen 2 Dörfer. Das ist eine völlig andere Welt. Weil es mit zu Fuß, ja, also die Umwelt, die zu Fuß erreichbare Umwelt ist verloren. Und dann leidet dieses Kind. Und gerade, ja, also es wird noch schlimmer sozusagen angesichts des schönen Neuen, wo es sich doch freuen sollte und ne, die Eltern die es ja auch nur gut gemeint haben und alles. Ja, aber die Kinder bleiben. Und darin geht es geht nicht darum, dass wir Traumata also versuchen zu vermeiden. Das ist genauso wie, als wenn du ein Kind vor Bakterien schützen willst, dann machst du es noch anfälliger. Nein, nur darum zu wissen, dass ein Kind Schmerz erleidet. Und zwar ne, in verschiedensten Situationen. Manchmal kann man es auch, sind Sachen, die können die Eltern auch überhaupt nicht sehen. Ja, was weiß ich, ich habe jetzt eine Frau gehabt, die mit 4,5 sagte, von dem Tag an war ich erwachsen. Ja, was war das? Ja, da hat sie einer Puppe in die Augen gestochen. Und als die Mutter aufwachte und sie auf einmal diese Puppe sah und sie in diesem scharfen Gegenstand war, hat sie gesagt, was hast du da eben getan? Du hast etwas ganz, ganz Böses getan. Das heißt, auch ja, solche Selbstverurteilungen ja, können halt zu diesem Deckel führen. Ja, ich bin schuld, ich muss das wieder gut machen. In helfenden Berufen hast du ganz viele solcher Leute. Ich muss das wieder gut machen, ich muss helfen, ich muss das wieder gut machen. Also Sühne. So, ne?
Ja, ich glaube aber, an solche Erlebnisse kann sich jeder Mensch erinnern. Ja. Nur verkoppelt er das nicht mit seiner momentanen Situation als
Genau, ne? Genau. Und das ist der Fehler. Ja, weil wir müssen es immer mit den Kinderaugen sehen. Ja, du erinnerst es vielleicht an solche, oder hast du es mal gehört, wenn Leute ihre das Haus ihrer Kindheit besuchen und hatten damals den Garten als riesig in Erinnerung und kommen dann hin und ja, so ein Handtuch, das habe ich als riesenreich gesehen. Das heißt, ja, das Kind sieht es mit Kinderaugen.
Ja.
Einschließlich, dass es natürlich auch noch eine lange Zeit eine magische Vorstellung hat. Ja, also wenn ich jetzt mit dem rechten Fuß die Treppe hochgehe, ne? Oder so, ich muss immer mit dem rechten, ich muss immer da oben mit links wieder aufkommen oder so, sonst, wenn das nicht ist, dann passiert XY. Das kommt natürlich dazu. Und um den Simba noch weiterzuführen, weil die Symbolträchtigkeit dieses Films ist nicht zu überbieten. Der Simba flieht ja, will eigentlich sterben, wird dann gerettet. Und wovon ernährt sich dieser Löwe? Der Löwe ist der Inbegriff eines fleischfressenden Tieres. Ne? Keiner kann ihn mit Vegetarismus oder so in Verbindung nehmen. Dieser Löwe ernährt sich von Insekten und Würmern. Das heißt, ja, wenn ein Mensch sich schuldig fühlt, dann lebt dann hat er sich selber verboten, sein Leben zu leben. Ja, und er vergisst ja sogar seine Herkunft, bis er dann aufgewachsen ist und dann seiner Kinderfreundin begegnet, sie kämpfen miteinander, erkennen sich dann und dann fragt sie, wo bleibst du? Du bist der König. Ne, Skat, ne, Schreckensherr, ich habe kein Recht. Ne? So. Also wehrt sich zunächst um dann aber letztendlich doch zurückzukehren, festzustellen, dass mir eine Schuld gegeben hat. Mhm. Und dann tritt er sein Königstum an. Ja, und das ist an Symbolsrichtigkeit nicht zu überbieten, weil ich so viele intelligente Menschen in meinem Büro gehabt habe, die aufgrund kindlicher Traumata einen so starken Minderwertigkeitskomplex hatten, egal welche Bildung sie haben. Ich habe Leute gesagt, die haben über 10.000 Euro verdient und haben ihren Namen durchgestrichen.
Mhm.
Und saßen da nach einem Mobbingprozess, ja, wo sie dann das Dutz entlassen wurden. Wir waren ehrlich da. Ja, und okay, bei diesem einen habe ich nicht ausgesehen, was da in der Kindheit war, aber dieses sich selbst nicht wertschätzen, ich muss ja, ich habe ja keine Wahl, ja, hat dazu geführt, dass er, obwohl er meinte, dass das eigentlich nicht seine Firma ist, dass er da raus muss, dass er sich das nicht getraut hat und eines Mobbingprozesses bedurfte, den er selber initiiert hat.
Mhm.
Ja, also das ist das, was ich also als ein Teil sozusagen meiner empirischen Forschung habe. Ich habe alle Leute befragt, die sich als Mobbingopfer geoutet haben.
Mhm.
Wann, bitte seien Sie ganz ehrlich, wann kam der, weil das ist für Sie und Ihr Leben ganz wichtig, dass Sie jetzt zu sich ehrlich sind, wann kam der erste Impuls, aus dieser Arbeit, aus diesem Job, aus dieser Firma auszusteigen, vor oder nach Einsetzen des Mobbings? Was glaubst du?
Mhm. Wahrscheinlich davor schon, ne?
Exaktemente. Eine Einzige hat gesagt, sie kann es nicht genau abgrenzen, aber sie kann nicht sagen, ne, das war nach dem Prozess oder so. Eine Einzige, alle anderen haben relativ spontan vor.
Mhm.
Und als ich ihnen dann diesen Konflikt zwischen Herz und Verstand geschildert habe, ja, das Herz sagt raus hier, die Freude gibt mehr Pumpen, neue Geschäftsleitung, völlig neuer Führungsstil und so weiter. Oder ich auf Absteigleit hier, ne, weil der neue Geschäftsführer jemanden mitgebracht hat, ne, der meine Stelle nimmt und so. Mit gleichem Geld zwar, aber ich habe keine Befugnisse mehr. So. Dass der Verstand aber, also das Herz sagt raus hier, die Freude ist weg. Aber der Verstand, alle angstmachenden Argumente, ne, des, der Gesellschaft parat, um zu sagen, was, wo bringt er denn hin? Ja, wenn ihr jeder das täte, was ihm Freude machte, ja, und außerdem, ja, wer A sagt, muss auch B sagen, und du musst ja mal was durchhalten, ja, und willst du überhaupt, willst du von Hartz IV leben, du, ne, und deine Eltern, du, in deinem Alter findest das doch sowieso nie was. Also, bleibst du hier, sagt der Verstand.
Mhm.
Und dann macht das Herr ein Drehbuch. Ein unbewusstes Drehbuch, was das Ziel hat, raus hier. Am Verstand vorbei, dann werden kleine Fehler eingebaut. Ja, also kleine Unachtsamkeiten hier, Unachtsamkeiten da. Die Arschkarten werden verteilt, böser Chef, böser Kollege oder so weiter. Mhm. Und am Ende dieses, aber zu 99,99% schmerzhaften Prozesses, weil er eben bewusst ist.
Mhm. Ist dann dieses Umfeld, was sich dann aufbaut, nicht im Grunde genommen der Spiegel für das Traumata?
Naja, also erstmal der Spiegel.
Damit derjenige das erkennt, was ein Traumata eigentlich auch
ist. Nee, nee, also das ist, da geht es erstmal nur darum, dass also die sich als Mobbing-Opfer fühlen, Menschen sind, die garantiert eben dieses starke Trauma hatten, also jedenfalls diesen Schuldbock, ich bin nicht wert. Weil ich kenne auch Leute, ich habe gestern gerade den Vater der Freundin meines Sohnes kennengelernt, der hat, als er gemerkt hat, das ist hier nichts für mich, hat er gekündigt.
Mhm.
Und das zweimal.
Mhm.
Ja, also, ne, gesagt, nee, das ist hier nichts für mich, das mache ich nicht länger mit. Ich kündige und ich suche einen neuen Job. Das ist sozusagen die erwachsene Art, damit umzugehen, ohne das hier zu werten. Das ist die aufrechte Art. Also der, ja, hat sich sehr genug gefühlt, dass er da kündigt, selber.
Mhm.
Während die anderen alle meinten, ich will zwar nicht, aber ich muss ja. Und also gefühlte 60-70% derer, die gesagt haben, sie seien gemobbt worden, haben ihre Unterschrift durchgestrichen.
Mhm. Das ist auch eine interessante Sache, ne?
Seit 3,5 Jahren, also 2007 auf dem BIP-Kongress in Berlin hatte ich von Heiko Rittweger, der das damit organisiert hat, hatte. Und ich halt zwischendurch mal Zeit, ich hatte da auch ein deutsches Organ und habe mir so ein Seminar über Logos, Heraldik und Unterschriften angehört. Und da war mir ein Satz hängen geblieben: Bitte, Sie können mit Ihrer Unterschrift machen, was Sie wollen. Sie sollte legal sein, weil Sie stehen ja mit Ihrem Namen dafür. Aber bitte tun Sie eins nicht: Streichen Sie nie Ihre Unterschrift durch. Ja. Und ganz kurz meine Steuerberaterin. Ja, hallo? Ja? Mein Name ist Whitney. Ja, ja. Uhr, kann ich auch machen. Super. Klasse. Danke. Tschüss. Ja, ich hatte nämlich einen Termin gehabt und Termin um 17 Uhr und dann den Vorfall ich den. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, im Mobbing, ne?
Mhm. Mit der Unterschrift.
Unterschrift, genau. Und dann hat er nicht durch. Bitte streichen Sie nicht durch, weil stellen Sie sich vor, Sie haben sich auf eine Liste eines Top-Jobs gesetzt. Alle, die auf der Liste stehen, bekommen diesen Top-Job. Und Sie, wenn Sie unsere Unterschrift durchhören, schreiben sich eine in die Liste und sagen, ach nee, ich bin es eigentlich nicht wert, und streichen sich gleich wieder raus. Weil ein durchgestrichener Name auf der Liste ist nicht mehr existent. Und dann habe ich angefangen zu gucken, weil ich ja jedes Gespräch mit einer Unterschrift beendet habe. Wir haben so Zielvereinbarungen, ne, die dann unterschrieben werden, beidseitig. Hatte ich also, ja, im Prinzip nochmal 3000 Unterschriften, ne, die ich da angucken konnte. Und eben die Lebensgeschichte. Und es ging dann so weit, dass ich anhand der Lebensgeschichte und wie er das Leben beschrieb, wie es mit ihm übel mitgespielt hat und. Dass ich zum Ende, ja, gesagt habe, so, und jetzt bin ich gespannt, wie sie unterschreiben. Und gefühlte 60-70% Trefferquote. Dass er in irgendeiner Form seine Unterschrift durchgestrichen hat. In meinem Büro bis zu 5-mal habe ich es gesehen und ein Freund hat mir zum Geburtstag geschenkt einen Lieferschein, wo jemand 8-mal seinen Namen durchgestrichen hatte. Und nachdem mein Freund ihm kurz mal so erläutert hat, was ich dazu rausgefunden habe, hat er kalten Schweiß auf den Stirn gekriegt. Die Lade fiel runter und passte genau. Ne?
Und was meinst du mit durchstreichen? Also wenn er bewusst den Namen wegstreift oder wenn
er die Unterschrift so gestaltet, schwungvoll,
dass er quasi mit irgendeinem Strich dann von
genau, Meier, du machst Meier, ne, und das R, ne, ziehst du nochmal dann einen richtig schwungvollen Strich nach vorne, vielleicht auch wieder nach hinten oder so. Ja, oder eine Variante ist halt auch, dass man mit anderen Buchstaben einen anderen durchstreift, also ineinander.
Ja,
also praktisch den Namen nicht ausschreibt, sondern ineinander schreibt. Das ist für mich auch gleichbedeutend mit durchstreifen. Weil die Wirkung sozusagen jenes alten Buchstaben in der Kabbala und was weiß ich, hat ja eine eigene Wirkung und wenn du das durchstreifst, streicht die Wirkung durch. Das sind so Sachen, die ich rausgefunden habe. Und dann habe ich halt mein Mindset entwickelt vor 9 Jahren, weil mir in der Jugendwerkstatt eben aufgefallen war, so viele intelligente junge Menschen. Und die kommen, ja, die gehen auf und dauernd gegen die Wand. Was ist hier los? Die haben einen Sonderschulabschluss, gar keinen Schulabschluss, Hauptschulabschluss. Aber was ich an ihnen wahrnehme, ist, ja, hohe Kritikfähigkeit, ja, Kreativität und. Und die Fragebögen haben uns überhaupt nicht weitergeholfen, weil die halt im Prinzip aus der Schule kannten, da gibt es so, ne, wenn da eine Frage gestellt wird, gibt es eine gute Antwort und eine schlechte Antwort, ne, eine richtige und eine falsche. Und die Mindmap ist halt das ideale Mittel, um Sachen hochzuholen, die eben nicht mit richtig oder falsch besetzt sind, weil alles richtig ist, was einem Menschen zu diesem Stichwort einfällt. Und dann habe ich angefangen mit 12 Armen, ne, also 12 Hauptbegriffe da inzwischen, habe ich die dann natürlich überfordert. Aber in der Agentur habe ich dann das auf 5 reduziert und das hat vollkommen gereicht, um sozusagen den Status quo eines Menschen abzubilden. Und
das ist natürlich auch ein interessanter Ansatz als jetzt Berater beim Arbeitsamt, ne? auf sowas oder sowas vermutet jetzt wahrscheinlich niemand, der
nee, sich also das
registriert, dass jemand, sag ich mal, ja, sich solche Fragen stellt.
Ja, also es war im Prinzip immer überraschend. Mhm. Manche sagten, das ist ja jetzt wohl kein Zufall, dass ich jetzt vertretungsweise zu Ihnen gekommen bin in dieser Situation. Und es war so, ich habe halt 12 Jahre in einer Jugendwerkstatt gearbeitet und dann starb meine Frau und dann bin ich da raus und habe ein Dreivierteljahr so ein Seminarhaus betrieben, aber meine ganze Abfindung da praktisch reingepumpt, weil es warf nichts ab. Und dann hat aber der Leiter des Arbeitsamtes mir beim Abschied von dieser Jugendwerkstatt das Du angeboten und also da war noch eine Brücke. Und naja, ich melde mich dann arbeitslos und zack, eine Kollegin traf mich zufällig, was bist du denn hier? Ja, ich bin arbeitslos. Wie, du arbeitslos? Ich hatte mich wieder Messen organisiert und so, also von der Berufsladung. Und dann habe ich mich dann, die suchen gerade, Menschen, bewirb dich doch. Habe ich nichts gehört, rufe beim Geschäftsstellenleiter und dann 2, 3 Wochen später habe ich gesagt, Mensch, hier hat sich jemand von U25, also für Jugendliche, wegbeworben. Hast du Lust? Zack. Und dann habe ich das gemacht, dachte immer, gut, bis mein Sohn auf der Schule kommt, ne, also bis er Abitur macht, kann ich das machen, traue ich mir zu. Und nach 2, 3 Monaten habe ich festgestellt, ey, ich bin ja da angekommen, wo ich hin wollte, als ich Theologie studiert habe. Also mit Menschen auf Augenhöhe, von Herz zu Herz, von Seele zu Seele, und ohne Urteil zu sprechen. Und das waren in 4000 Gesprächen. Und es waren, ich glaube, 5 oder 6. Die so in die Verweigerung gegangen sind dann, ne? Manche erst einen Schritt nach vorne und dann aber sich so erschrocken, was sie da alles von sich gegeben haben, mit Vergewaltigung und, dass sie dann einen anderen Berater haben wollten, ne? Der eben nicht so arbeitete. Aber es waren wirklich nur eine Handvoll. Die anderen waren einfach total überrascht und ich kann mal ja schon sagen, dankbar, dass ich ihnen eine Möglichkeit aufgezeigt habe, ihr Leben aus einer völlig anderen Perspektive anzuschauen. Mhm. Und dazu habe ich so einen kleinen Amethystendruse in meinem Büro immer gehabt, die wirklich so vielleicht 5 Makro Stück groß, die von einer Seite total abgeschraubt und gewöhnlich aussah. Mhm. Und dann habe ich ihnen gezeigt, so haben sie sich bisher gesehen. Ne, wieder rausgeschmissen, da und da und die. Aber das, diese Vorstellung hat etwas über die Zeit gerettet. Wollen Sie sich das mal anschauen? Weil dann kommen Sie vielleicht zu ganz anderen Ergebnissen über sich selbst. Und ja, wollten Sie. Und dann habe ich diesen Stein umgedreht und dann schauten Sie in diese Amethystendrüse. Und sofort war ein Lächeln da.
Mhm.
Ja, also im Prinzip, ja, ich bin ja doch was Wertvolles. So.
Mhm.
Ne, und gut, da habe ich ein Panel-Instrument auch, ein Puzzle, ne, habe ich dann gefragt, so, welche 2 Puzzleteile fehlen hier auf dem Bild, welches ist denn wichtiger? Ne? Mhm. Eine böse Fangfrage. Mhm. Um ihn dann, hat er sagen, eben, wenn eins fehlt, ist das ganze Puzzle unverständlich.
Ja, ja, egal welches.
Egal welches. Ja, und die Merkel ist auch nur so ein Puzzleteilchen, die hat zwar eine besondere Funktion, ja, die dann so herausgestellt wird durch die Presse oder so, aber vom Wert als für das Ganze genau der gleiche wie die, das, ne, Puzzle, wie sie. Weil wenn ein Puzzle nicht vollständig ist, schicken sie es sofort zum Hersteller zurück. Egal wo das Puzzleteilchen fehlt. Und es kann durch keinen Joker ersetzt werden.
Mhm.
Also solche Bilder nutze ich dann und habe jetzt so einen Workshop erstmals wirklich zu diesem Thema gemacht und ich bin seit 16 Jahren jetzt als Dozent unterwegs. Tod und Sterben habe ich angefangen, damals 95. Und da war ein Mann auf 8 Frauen.
Mhm.
Und jetzt am Sonnabend waren 7 Männer und 3 Frauen da.
Interessant.
Ja, einschließlich meines Ex-Chefs, für den ich 12 Jahre gearbeitet habe und ne, wo ich mich selber als Mobbingopfer gesehen hatte, ne, weil ich eigentlich raus wollte, meinte, ich könnte auch noch in einer anderen Liga mitspielen, aber mich nicht getraut habe. Ne. Und halt meine Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug, muss noch mehr leisten und so, das hat er mir dann immer gespiegelt. Mhm. Ja, und das aber auch ein Prozess so gewesen, Projektion. Ja, was ist Projektion? Leute. Es wird so viel projiziert in dieser Welt. Also Projektion ist das, dass du aus deinem, sag ich mal, deinen Schatten, den du nicht angucken willst, das, was im Eisberg eben unten liegt, also im Unterwasser, dass das im Prinzip abbricht. Ja, ich habe von einer ehemaligen Kundin, die hat mir das jetzt gezeichnet, ne, das bricht ein Stück ab und taucht dann natürlich als Eisberg vor dir auf und du so, da, ne, mit dem Finger zeigst du auf, mit dem Zeigefinger zeigst du auf den Eisberg, aber die meisten Leute wissen gar nicht, dass sie gleichzeitig mit drei Fingern auf sich selbst zurückzeigen.
Ja, genau.
Ja, ja, und in dem Moment, ja, also Projektion. Und da, das habe ich eben, nach 11 Jahren, hatte ich so ein Seminar, 11 Jahren in der Jugendwerkstatt, meine Frau war schon krank, ein Seminar gemacht, wo ich am eigenen Leibe erlebt habe, was eigentlich Projektion ist, also wo ich mich über Menschen aufgeregt habe und dann mir der Schleier weggezogen wurde. Das bist du ja du. Das bist ja du, über den du dich gerade aufregst. Und dann habe ich, als ich zurückkam von dem Seminar, habe ich meinen Chef mit und seine Gefährtin mit völlig anderen Augen gesehen und erkannt, dass ich, also zumindest 3 Dinge sind mir bewusst geworden, 3 Dinge auf ihn projiziert hatte. Meine Macht, ich bin als Kind geprügelt worden und dann war Macht natürlich Machtmissbrauch. Das ist ein Glaubenssatz gewesen. Und also meine eigene Macht habe ich nicht anerkennen wollen, habe sie projiziert auf einen mächtigen Chef. Meine Aggressivität, ich war ja auch der Friedliche, der Liebe und sonst was, habe ich immer nur subtil und unbewusst ausgelebt. Also habe ich meine Aggressivität auf einen aggressiven Chef, der auch richtig mich 2-3 Mal körperlich bedroht hat, ne? Mhm. Das war mit der Mannschaft projiziert und ich natürlich auch moralisch besser gefühlt als er. Weil er ist ja aggressiv geworden, ne? Was für ein Bauernjunge, ne? So. Und das dritte war mein Hang zur Muße, die ich als Faulheit verurteilt hatte. Und er war bekennender Fauler. Hat ich wirklich gesagt, ich bin bekennender Fauler. Und ich habe mich natürlich besser gefühlt, dass ich als zweiter Mann in dieser Firma immer dafür gesorgt habe, dass die Sachen termingerecht doch rausgegangen sind, ne? Wie er sich nicht gemacht hatte und. Und diese 3 Sachen habe ich auf einmal erkannt, die gehören zu mir. Ich habe sie nur nicht sehen wollen. Und in dem Moment, wo ich sie integriert habe, wo ich gesagt habe, ja, diese 3 Dinge gehören zu mir. Ja, und ich habe sie bisher da projiziert. In dem Moment habe ich meinen Chef mit ganz anderen Augen sehen können. Ja, was er für die Firma getan hat, was er für ein Mensch ist. Und ohne Mediationsgespräch innerhalb von 2-3 Monaten hat sich das von Konfrontation zu Kooperation gewandelt. Früher, wenn ich dann Wagen war, da kam ich sofort, ne, mein Sonnengeschlecht hat sich sofort zusammengezogen. Und dann konnte ich ihn sogar nachher in den Arm nehmen. Wir haben ein Weihnachtsfest, das schwärmt er heute noch von. Das, ne, da 30 Jahre in der Firma und das war wirklich das friedlichste Weihnachtsfest, was wir je hatten. Ne, weil wir jedem der 80 Mitarbeiter einen wir haben es nicht bei allen geschafft, aber fast jedem ein persönliches Geschenk gemacht haben. Ich hatte mein Netz fotografiert, sodass ich gucken konnte, wie ticken die, was interessiert die, womit könnten wir diesen Menschen eine Freude machen. Mhm. Und das war die Idee von meinem Chef. Und ich habe das mit seiner Lebensgefährtin, die ich vorher rausgeschmissen hatte aus meinem Büro, weil sie mir gesagt hatte, du brauchst wohl die Jugendlichen, denen du helfen kannst, ne? Also Helfer-Syndrom so, damit du dich besser fühlst. Und das war eine Wahrheit, die ich von ihr nun gar nicht hören wollte. Ne?
Aber wenn man das mal erkennt, dann kann man für solche Menschen sehr tiefe Dankbarkeit empfinden.
Ja, und auf einmal habe ich nach diese beiden Menschen, wo vorher fast offener Krieg war, hat sich völlig verwandelt. Sie war beim Eröffnungstag meines Seminarhauses da. Ja, und gestern war mein Ex-Chef auf dem Seminar. Und vor ein paar Tagen telefonierten wir nochmal miteinander und dann sagte er, weißt du was jetzt? Ich vermisse dich. Ja, und wenn du das alles auch körperlich, ne, das vorher dieses sich zusammenziehen, das Verkrampfen war, nur wenn ich das Auto sah und nachher einfach voll ihn zu sehen, in den Arm zu nehmen und so weiter, wenn man das dann wirklich auch körperlich spürt, dann ist das eine Wahrheit. Ja. Und die leugne ich nicht weg. oder so. Also das ist nicht nur irgendwie spiri-mäßig, ja, sondern es ist tatsächlich so. Ja, und ja, letztes Jahr habe ich dann zum Geburtstag ein wunderbares Geschenk bekommen. Einfach vor meinem Geburtstag bin ich meinem Arschengel begegnet. Der Begriff Arschengel stammt von Robert Betz, dessen Vorträge manchmal wortgleich mit meinen sind. Habe ich ihm aufgeschrieben. Und allerdings kann er die liebevolle Intention der Glaubenssätze nicht mitteilen. Also dass ich sage, das ist erstmal Überlebensstrategie gewesen. Ja, und insofern liebevoll. Aber der hat den Begriff Arschengel geprägt. Und Arschengel sind die, die uns sozusagen auf etwas aufmerksam machen. Ne? Was wir nicht sehen wollen.
Also die quasi in den Arsch tritt Engel.
Genau, ne, die halt als Engel schwer zu erkennen sind, aber eine Aufgabe übernommen haben, zum Beispiel jetzt mich, in eine Emotion zu bringen, also mich aufzuregen, mich wütend zu machen oder sonst was. Oder bei mir war es eben, ich war geschockt. Ja, die Frau, dadurch, dass das Haus gehütet mit meiner damaligen Freundin und auch den Hund versorgt und. Wir hatten tolle Gespräche, sie hatte auch ein Geschwister, die ich jetzt mal verloren und auf einmal machte die mich aus heiterem Himmel, ja, also vom Ton, von inhaltmäßig total an, hat mich angebrüllt und so. Und ich war nur geschockt. Konsterniert. Wie kann dieser Mensch so mit mir umgehen, wo wir so eine Vergangenheit haben? Und die Freundin, mit der ich also auch heute noch zusammen vieler Dinge, sagte dann, vielleicht ist das was mit deinem Vater. Also ich wusste, dass es was Altes war, aber ne, was war das? Und dann, ein paar Tage später, bin ich dieser Emotion gefolgt in meinen gedanklichen Keller, also sprich Kindheit, bin in die Situation hineingegangen, wo mich mein Vater mit einem bunten Rohrstock, der da immer auf dem Schrank oben lag, verprügelt hat. Früher bin ich da immer nur tröstend reingegangen, habe mich also als Großer ganz vor den Kleinen gestellt, ne, und ihn getröstet. Und diesmal war das anders, weil diesmal war die Emotion da, dieses totale Konsterniertsein, total geschockt sein, wie kann dieser Mensch mit mir so umgehen, den ich doch so mag. Und er hat meinen Vater am Kragen gepackt, hab ihn geschüttelt, ja, und diese Rede gestellt, was tust du da? Hör sofort auf damit. Du kriegst am Sonntag, ja, weil Arzt und Laienprediger, du kriegst am Sonntag in der Kirche Liebe und prügelst hier deinen jüngsten Sohn, der dich so lieb hat. Hör endlich auf damit und hab den Stock, ja, alles im Geist, ja, genommen und hab ihn zerbrochen. Und ein Schauer nach dem anderen durchlief mein Körper. Und das Irre war, also wie real dieses, ja, nur in meinem Bewusstsein dieser Akt war, dass ich 2 Tage nicht richtig sitzen konnte. Warum? Weil ich 2 Striemen auf meinem Hintern gespürt habe. Wie damals. Weil ich musste die Hose runterziehen und dann wurde mit diesem weißen Stock, ja, wohl hat er mir Schmerzen zugefügt wie kein anderer. Und dann nach 2, 3 Jahren wünschte mein Vater in den Kinderschiffer. Ja, seit meine Nichte geboren war, so war ich 6 war ich und als er das erste Mal bei uns war mit 8, seitdem war das ein liebevoller Mensch. Und switchte, hat Kinderschutzbund mitgegründet da in Hildesheim und ging die Trübelstrafe, hat Summer Hill gelesen von O'Neill, also die Erziehung und so weiter. Und ich habe ihn 5 Monate 24 Stunden gepflegt und sogar ihn gewaschen, als er seinen Körper verlassen hat. Also da war Liebe ohne Ende. Aber diese 3 Jahre musste ich ganz, ganz tief verstecken. Und meine Kinder haben mich immer gefragt, Papa, wie kommt das, dass du mit diesen Fähigkeiten, mit diesem Wissen, was du hast, mit dieser Intelligenz, dass du sozusagen nicht auf den grünen Zweig kommst. Ich war mein Leben lang, also während der Ehe, waren wir im Prinzip verschuldet, weil wir mein Haus gemietet und dann auch Haus gekauft, um unseren Kindern da auch ein möglichst gutes Umfeld zu geben. Und seit diesem Jahr weiß ich das. Ja, dass ich mir das verboten habe, dass ich sozusagen dieses Ich bin nicht lebenswert und darf nichts empfangen, einfach so nehmen, ne, das geht ja gar nicht, das muss ja vorher auch einmal ordentlich verdient haben und so weiter, dass ich diese Dämme gegen das Leben, gegen das Geld und gegen die Liebe so selber aufgebaut hatte. Und 2, 3 Wochen später, nach diesem Ereignis, begegne ich einer Frau, die ich als 16-Jähriger ein paar Monate nach meiner damaligen Freundin und späteren Frau kennengelernt hatte und mir aus meinem Herzen rausgelassen habe. Und ja, wir hatten 19 Jahre Kontakt, bis sie nach Costa Rica auswanderte und dann brach der Kontakt ab. Aber das Denken an sie nicht. Und als ich dann nach dem Tod meiner Frau musste ja raus aus dem Haus, weil ich das nicht weiter bezahlen konnte, habe ich alle Briefe zerrissen, die ich je von Frauen, Mädels gekriegt hatte und mich bei ihnen bedankt. Und dann fing mir ihr Foto als 16-Jährige hin und sagte, nee, dieses Foto behalte ich. Es war einfach so, so schön. Und nach 11 Jahren, nach 11 Jahren Ruhe, 2 Tage nachdem ich dieses Bild so intensiv angeschaut hatte, mache ich den Laptop auf, mache Skype an und traue meinen Augen nicht, Gigi Familien möchte Kontakt mit ihm aufnehmen. 2 Tage. Ich meine, ich bin seit 88 beschäftige ich mich mit Telepathie und hatte viele, viele telepathische Erlebnisse mit meiner Tochter, mit meiner Frau und so weiter. Aber das war dann schon ein besonderes.
Ja. Das ist jetzt der Grund, warum Costa Rica, weil...
Genau, weil diese Frau dort lebt.
Okay.
Ja, und sich letztes Jahr halt nach vielen, vielen Jahren Kampf um ihre Ehe letztes Jahr, also vom Jahr, getrennt hat. Und als sie dann halt wieder in Deutschland war, weil ihre Eltern hier wohnen und sie mit ihrem Sohn herkam, der hier ins Studium wollte, haben wir uns wieder gesehen. Wir hatten zweimal vorher auch uns schon gesehen, jetzt seit dem ersten Kontakt da 2006. Aber diesmal war alles anders. Diesmal hatte ich keine Dämme mehr. Und sie konnte sozusagen immer näher schauen. Und es war um uns beide geschehen. Total. Und sie ist selber Coach, also ist im Prinzip in ähnlicher Mission so unterwegs. Macht jetzt auch noch eine zusätzliche Ausbildung da. Und ja, und dann war die Klarheit, das ist ja ein guter Weg, kann man sagen. Ja, und ich habe den Mut gehabt, dann auf Halbtag zu gehen, obwohl ich schon vorher einige Schwierigkeiten hatte, mit in die Klasse zu kommen, was ich bei der Agentur verdiente. Einfach um mehr Freiraum zu schaffen. Auch für Muße, einfach nur da zu sitzen, nachzufühlen, nachzudenken und so weiter. Ja, und dann, als ich jetzt im Januar im Februar in Costa Rica war, war die Entscheidung eigentlich schon gefallen, dass ich nach 4,5 Jahren jetzt bald wieder aufhöre und zu dieser Frau ziehe. Und wer weiß, wo wir nächstes Jahr oder übernächstes Jahr sind, kann auch in Chile oder sonst wo sein. Aber jetzt gehe ich erstmal nach Costa Rica und schreibe mein Buch fertig und das soll halt spätestens im Oktober erscheinen.
Mhm. Ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf.
Ja. Ich auch. Ja. Also es sind 93 Seiten sind geschrieben. Mhm. Ich will es nicht zu lang machen. Also 93 DIN A4 Seiten. Dann kommen ja Abbildungen und also es ist diese Kombination, die ich jetzt auch in diesem Workshop mache, eben, dass ich einmal dieses Thema, Schuldspruch, aufgrund von gewöhnlichen Traumata und Glaubenssätze, die dann die Realität des Lebens immer wieder aufs Neue schaffen, als einen Teil und dann von sich selber eine Mindmap machen. Und da habe ich vorgestern dann halt auch eine Mindmap machen lassen. Vorher, da sollten Sie auf der rechten Seite alle die aufschreiben, von denen Sie meinen, dass Sie sie selbst verletzt haben. Also, was weiß ich, die Mutter hat mich geschlagen oder der hat mir das Geld nicht zurückgegeben. Irgendwie, sozusagen, Schuld. So. Und auf der linken Seite sollten Sie schreiben, wo Sie meinen, dass Sie an anderen Leuten schuldig geworden sind. Und in der Regel, bei den 10 Leuten, war das sehr ausgeglichen. Links und rechts. Und dann habe ich sie einfach aufgefordert, so, jetzt nehmen einen dicken Stift und schreibe quer rüber, ich vergebe. Mir und den anderen. Und das ist nämlich das Gleiche. Und das macht richtig frei. Ja, weil dieser Schuldspruch ist so heftig, den wir da als Kind gemacht haben, dass die Leute mit 50, 60 noch umlaufen. Ne? Ich kenne einen, der mit 3 gesehen, wie seine 4-jährige Schwester ertrunken ist, vor seinen Augen. Und seit seines Lebens dachte er an der Schuld. Weil er da natürlich auch noch erlebt hat, wie die Mutter versteinert war. Ne? Und nicht lieben konnte. Weil wenn eine Mutter ein Kind verliert, in dem Alter und überhaupt, dann macht das was mit der Mutter. Ne? Und das prägt. Dieser kindliche Schuld, weil er halt nicht bewusst gefällt wird, sondern unbewusst.
Mhm.
Als Schutz, als überhaupt Überleben.
Ja. Und was für Erfahrungen hast du da mit den Leuten gemacht, wo du die Protokolle geführt hast? Jetzt mit dem Arbeitsamt, hat das irgendwo weitreichend dann ihr...
Ja, was heißt weitreichend? Also zumindest, ich habe, wie gesagt, hab dann die meisten auch eine Mindmap machen lassen.
Mhm.
Und da kam halt ganz viel hoch, was sie so im Überblick noch nie angeschaut hat. Also sich selbst. Ja, das sind also fünf Hauptessen, halt die Traumberufe, Traumtätigkeiten, dann Kenntnisse und Fähigkeiten, egal ob man dafür ein Zertifikat hat oder so. Dann das Spannendste mit Druck. Einfach nur Druck. Mhm. Ein Hauptarm. Dann Interessen. Bis in, ja, was weiß ich, finde beim Fahrrad oder so, was für eine Zeitschrift würdest du auswählen? Was für ein Länder würdest du wählen? Ne, was für Bücher liest du, wenn du im Internet unterwegs bist? Was interessiert dich? Was bringt dein Herz im Schwingen? Und der fünfte Arm ist Freude. Und dann kam ein Phänomen sehr bald. Also sehr bald, ich habe es erst nicht erkannt, aber dann im Laufe von vielen, vielen hundert Malen habe ich es dann doch erkannt, dass ich einen Haufen dreiarmige Mindmaps vorgelegt bekam.
Mhm.
Und es fehlten in der Regel Druck und Freude.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, wie? Vielleicht ist mir nichts dazu eingefallen. Vielleicht könnte es vielleicht sein, dass sie so stark unter Druck sind, sie haben noch nicht sowas gesagt, Schulden und so, so stark unter Druck sind, dass sie sich nicht getraut haben, das alles aufzuschreiben, weil sie dann vielleicht denken, da kommt ein Tsunami kommen und sie wegspülen. Ja, können sie was mit anfangen. Und dann ist es kein Wunder, dass sie das Wort Freude zum Wort Freude ihnen überhaupt nichts einfällt. Ja, das heißt, wenn jemand stark unter Druck ist, dann kann er Freude gar nicht sehen. Und die einzige Ausnahme ist, dass ich dann vierarmige hatte mit dem Wort Freunde. Oh, darf ich mich verlesen? Ist kein Wunder, sie können Freude gar nicht lesen, weil ja, Freude nicht ihre Baustelle ist. Das sind spannende Sachen. Ganz, ganz spannende Sachen. Und also dadurch, ja, also ich habe etliche Dankesmails und Briefe bekommen, wo es damit einfach geht, ja, da hatten so was weiß ich, so ein Bürokaufmann ewig, aber seine Mindset, ja, war eindeutig in Richtung Comedy und sowas, also was Kreatives, Darstellerisches und sonst was. Und der ist dann, tatsächlich hat er mir dann eine E-Mail aus Köln geschickt, sich mit mehr als herzlichen Grüßen und so weiter, dass er sich jetzt entschlossen hat, tatsächlich seinem Ruf zu folgen, in die Stadt der Comedy. Und wird da schon Kontakte hat und. Weil das war einfach so offensichtlich. Ne? Das sind schöne Sachen, die man dann mitbekommt. Oder eben Leute, die bei Arbeit die berüchtigt waren, ja, wie sie mit den Menschen umgegangen sind, dass die erkannt haben, ja, also dieses einfach durch unsere Gespräche, diese Selbstwertschätzung, ja, begonnen haben, sich selber, ja, gegenüber zu leben. Und dann zu Arbeitgebern gegangen sind, wo ein ganz anderes Milieu herrschte.
Mhm.
Ja, und ich konnte manchmal anhand des Lebenslaufes sehen, bei welchen Firmen die gearbeitet haben, wo sie sofort wie die mit sich selbst unterwegs waren.
Mhm.
Ja, weil es zum Beispiel 350 Zeitarbeitsfirmen in Hannover gibt. Und da gibt es ein paar Berüchtigte drunter. Und diese Menschen, die also sich selbst für ein Stück weghalten, die finden wie Schlafwandler, finden die genau diese Firmen, die Menschen über den Tisch ziehen, die sie belügen und betrügen und so weiter. Ne? Also das heißt, Glaubenssätze sind realitätsschaffende Wahrnehmungsorgane sozusagen. Ich kann nur das wahrnehmen, wovon ich überzeugt bin von mir.
Mhm.
Wenn ich von mir überzeugt bin, dass ich nichts anderes als ein bisschen Anstand verdient habe, dann komme ich garantiert zu solchen Arbeitgebern, die mir das bestätigen.
Mhm.
Und ich habe einen Feind, ne, dieser 10.000 Euro Mensch da, der hatte dann eine Mindmap gemacht, das war für ihn das erste Mal, dass er arbeitslos war, und hat sich völlig konsterniert und so, und dann hat er eine Mindmap gemacht, wo er auch noch Schwächen aufgeschrieben hat. Sage ich den Leuten, braucht man gar nicht hinzugucken, weil, ne, wenn ich aufschreiben wollte, was ich alles nicht kann, dann könnte ich mal und so ein dickes Buch anfangen und ich würde darüber sterben, ich würde nicht fertig werden. Ja, weil ich alles nicht akzeptiert habe, aber so kompatibel nicht kann und so. Also habe ich das gar nicht drauf. Und der hatte das da drauf. Und dann hat er gesagt, ja, schwäche soziale Einstellung gegenüber den Mitarbeitern. Sagen dann, wollen Sie mich verklatschen? Sie halten das für eine Schwäche? Ja, das hat doch der Arbeitgeber so gesehen. Das ist doch diese Arbeitswelt. Ja, solange Sie das da so hinschreiben und selber sozusagen einwilligen, dass das eine Schwäche ist, dann werden Sie garantiert ja wieder einen Arbeitgeber beraten, der das genauso sieht. Aber wenn Sie jetzt diese Schwäche hier ausradieren und Sie sind ja Stärken, also auch Stärken, Schwächen, weil das ist halt nicht so üblich, wenn Sie das da oben als Stärke neben Ihrer formalen und technischen Kompetenz, fachlichen Kompetenz, als soziale Kompetenz wahrnehmen, dass Sie wertschätzend mit den Mitarbeitern umgehen, dann garantiere ich Ihnen, dass Sie in Resonanz gehen werden mit einem Unternehmen, das das so sieht.
Mhm.
Und dieser Mann hat unter 500 Bewerbern den Job als Facility Manager eines großen Klinikverbundes bekommen, wo man ihn, 13 Leute haben ihm gegenüber gesessen, 5 Stunden examiniert hatte und am Ende sich für ihn entschieden hatte und den Ausschlag ergab. Genau das. Das haben nämlich die Gewerkschaftsvertreter dann auch so formuliert, weil er neben der fachlichen Kompetenz so authentisch rübergebracht hatte, dass die Mitarbeiter die Säulen eines Unternehmens sind und dass sie wertschätzend behandelt werden sollten. Und das 500. Das war richtig schön. Also solche Sachen, klar, das gibt natürlich dann auch auf ihm. Aber insgesamt einfach, wie die Menschen dann aus dem Büro gingen und wenn man sie dann mal wieder traf und so. Und wie sich das Leben, ne, wenn Leute zum Beispiel geklaut haben, ne, weil und das Unterbewusstsein gesagt hat, raus hier, ne? Aber dieses eben, ich kündige irgendwie nicht drin, sondern dann haben sie geklaut und dann wurde halt rausgeschmissen. Und dann dieses sich selber verurteilen, ne? Ich hasse unehrliche Menschen. dann hassen sie sich ja selbst, ne? Und dann darüber sprechen. Und dann so mal ein paar Monate später sehen, ja, hab jetzt eine Lehrstelle in der Industrie und freue mich drauf und ach, ne? Also so diese Bewegung. Ja, doch, kann man schon sagen. Also das Feedback ist erstmals in meinem Leben wirklich so auch so unmittelbar dann geworden. Ne? Schön. Und morgen treffe ich mich mit diesem jungen Mann, der mir damals die Augen geöffnet hat.
Briefträger.
Dieser Kappenträger, genau.
Ja. Zahnkappe, ja, der Ausdruck dafür.
Zahnkappe, ja.
Mhm.
Den habe ich jetzt mal vor 3 Jahren kurz im Zug getroffen, aber mit dem, weil dem widme ich mein Buch auch. Ne, weil er sozusagen den gegeben hat, hinzuschauen, wie die Menschen über sich selbst denken. Ja, das ist so im Großen und Ganzen, und das Buch mittlerweile denke ich, ist ein schöner Titel, Wenn wir wüssten, so habe ich es schon früher genannt, Punkt, wie wir Wut in Mut, also wenn das Weh sich auf die Beine stellt, wird es ein Ende raus, in Mut und Freude verwandeln können.
Ist ja im Grunde genommen der Eisberg, ne?
Ja, und diesen Eisberg zu erkennen, anzunehmen, was da alles in mir ist und zu allem, was da ist, ja zu sagen. Und das ist Liebe. Und dann hat man keine Angst mehr, dass irgendjemand irgendwas an dir entdeckt. Und dann kommt es, was die Spanier mit Aperduda kommt, dass du offen sein kannst. Durchgängig. Keine Angst mehr, dass irgendjemand, wie gesagt, an dir was entdeckt. Weil aus dieser Angst heraus greifen die Leute an. Aus dieser Angst heraus, dass irgendetwas an ihnen, was sie selber verurteilt haben, entdecken könnte, greifen sie an. Und ich habe jetzt nach 5 Jahren den Kurs im Wunder nochmal gelesen. Damals hat es für mich ganz schön Energie gehört, also mit dieser Sprache klarzukommen. Ich habe aber diese Übungen 1 Jahr durchgemacht und auch Textbuch 2/3 geschafft und so. Und jetzt habe ich das gelesen und gesagt, ey, das ist ja genau mein Thema. Ja, also weil das ist das Zentrale im Großen Wundern, ist diese Illusion der Schuld. Das, aus dem alles andere erwächst. Und wenn die Illusion der Schuld weg ist, dann bist du wirklich frei. Und dann kannst du dein Schöpfertum, dein Gott, deine Gottessohnschaft oder was weiß ich, kannst du erleben. Dann kannst du dein Königtum annehmen. Aber so lange.
Ich habe einen Kurs in Wunder noch nicht zu Ende gelesen.
Ja.
Außer von mir auf Nachtschränkchen.
Was hast du? Steht doch auf dem Nachtschränkchen.
Ja.
Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt vor 5 Jahren mich wirklich auch durchgekämpft fast, weil eben diese die Schau des der Gleichzeitigkeit, also Geben und Empfangen, also eins, ja und so weiter, das war für mich erstmal ein starker Tobak, ja. Solange ich ja, weil ich ja selber noch so in dieser Vorstellung war, der andere von mir gefällt, auch wenn ich mich mit Telepathie und also sag mal, vom Verstand her, immer wieder gesagt habe, wir sind eine große Einheit, ne, und gigantischer, ne, der große Mensch, ja, der wir sind und so. Aber
es ist was anderes, wenn man es fühlt mit
ja, etwas. Genau, genau darum geht's. Mhm. Emotional. Emotional und in dem Moment, ja, also was ich habe nicht. Während meiner Ehe habe ich kaum Freunde gehabt. Ne?
Mhm.
Und mit Menschen irgendwie Kontakt, dass ich meine Kneipe oder sonst was gegangen bin. Und in diesen letzten 5 Jahren ist das regelrecht explodiert und es ist wunderschön. Es ist richtig wunderschön. Und diese Wehrlosigkeit. Wehrlosigkeit und ich habe Gott sei Dank einen Freund gefunden vor 4 Jahren, mit dem ich das richtig eingeübt habe. Also wo wir emotional völlig offen miteinander umgegangen sind. Und wenn ich ihm gesagt habe, ey Mensch, du stinkst heute aber ganz schön doll, ne? Nach Schweiß und so. Weil er sein Arbeitsfeld von gestern noch anhatte. Ne? Oder er mir jetzt ein paar Fotos vom Kurs gemacht hat. Ja, eigentlich wollte ich sie ja diese Schweißflecken da. Also, das ist jetzt nur oberflächlich, aber ne, also wirklich diese Offenheit miteinander, über alles, zu kommunizieren, was am anderen auffällt, wo man gerne mit jemand anders drüber sprechen würde, wo man das Gefühl hat, der geht da liebevoll mit um. Ja, und nimmt es nicht hin, um es irgendwann einem unter die Nase zu reiben und so.
Mhm.
Und im Prinzip war das so eine Art Kurs in Wundern, mit einem Menschen nochmal durchzumachen. Ne? Und der war ein paar Mal in der Psychiatrie und ne, Privatinsolvenz und alles und hat seine Tochter viele Jahre jetzt schon nicht gesehen, weil seine die Mutter der Tochter meinte, mit so jemandem Kranken, ne, darf man nicht zusammen. Und er lebt seit 5 Jahren ohne Medikamente und Dick wird auch ein Buch drüber schreiben, das glaubt keiner Diagnose. Und, ja, das ist ein wundervoller Mensch. Und das hier werde ich jetzt richtig vermissen, wenn ich nach Costa Rica gehe. Das kann ich ja sagen. Also, meine Kinder habe ich dazu großgezogen, dass sie irgendwann in die Welt gehen und bin fest davon überzeugt, dass sie das gut machen werden. Und machen sie ja schon gut. Aber diesen Menschen, ja, da ist auch richtig die körperliche, einfach, dass er neben mir sitzt auf dem Balkon, wir zusammen eine Zigarette rauchen und all das. Das werde ich echt vermissen. Alles andere kann ich ganz gut loslassen, aber diesen Freund. Aber Gott sei Dank gibt es ja Skype, ne?
Ja, genau.
Okay. Genau. Ja, aber Skype ist schon nochmal eine Nummer schöner. Sie sagen, und er hat mir versprochen, mich in Costa Rica zu besuchen. Genau. Ja, das ist so mein Thema und ich kann dir sagen, ich habe mit der Bäckerfrau vorletzte Woche ihr das kurz erläutert und dann hat sie das Plakat höchstpersönlich ausgehängt. Ne? Die Papierladenfrau heute Morgen, ich wünsche Ihnen alles Glück der Welt. Sie haben da ganz was Tolles rausgefunden und so weiter. Ne? Das ist erzählt, dass sie erst vor ein paar Jahren gelernt hat, ihre Mutter in den Arm zu nehmen. Ne?
Mhm.
Weil unsere Eltern und Großeltern sind ja zum Teil noch nach der Doktrin von dem Dr. Schreber, nachdem die Schreber kamen, den Kindern darf man keine Liebe nicht zeigen, dass man sie liebt, sonst verweichlichen sie.
Okay.
Ja, und so sind unsere Eltern Großländern groß geworden. Das ist unglaublich. Ja, und dann soll man ihnen Vorwurf machen, dass sie so mit so wie andere sind.
Ja, es ist interessant, dass die dann größtenteils erst bei den Enkelkindern wieder auftauchen und aufwachen.
Ja.
Und genau. Man wundert sich, dass die dann plötzlich die Enkelkinder überhäufen mit Gefühlen, ne?
Ja. Mhm. Und eine Gelassenheit und sonst was.
Mhm.
Das ist eine absolut spannende Angelegenheit, ja. Und neulich hatte ich eine Frau telefonisch beraten, gestanden hat, dass sie ihrer Mutter am liebsten das Haus über dem Kopf anzünden wolle. Und da ich nicht nur in meiner Beratungsphase, sondern sonst auch im Umfeld das schon häufiger erlebt habe, dass die Töchter mit den Müttern Schwierigkeiten hatten, nämlich durch Projektion, kam tatsächlich 3-4 Sätze weit heraus, wie ähnlich sie sich ihrer Mutter sieht.
Interessant, also so jemand habe ich im Krankenkreis auch. Und jetzt genau das Gleiche gesagt.
Ja, ja, und in dem Moment, das ist das Schöne, in dem Moment, wo ich diese Ähnlichkeit akzeptiere, wo ich das, was ich bisher an meiner Mutter verabscheut habe, als zu mir gehörig anerkenne und nicht mehr verurteile. Ja. In dem Moment verändert sich das Verhältnis zur Mutter schlagartig. Mhm. Weil es ist immer, ja, im Prinzip immer nur sind wir es selbst. Wenn wir hassen, wenn wir verurteilen, wenn wir uns ärgern, wenn wir wütend sind, es sind wir selber. Und das ist so spannend, wenn man das einmal begriffen hat, dann kann ich jedem Arschengel von Herzen danken, dass er diese Aufgabe übernommen hat.
Mir das ja, das ist richtig.
Ja. Und ich habe das tatsächlich vor 1,5 Monaten, habe ich eine Freistellstunde mit meinem Arschengel telefoniert und ihr gedankt dafür und ihr aufgezeigt, was alles daraus gefällt ist. Weil ich meinen Deckel aufmachen konnte. Ne? Weil in dem Moment, das ist ja das Wunderbare, in dem Moment, wo ich an den Ort zurückgehe, wo ich damals dachte, das halte ich nicht aus. Diese Emotionen halte ich nicht aus. Da brauche ich einen Deckel für. Wenn ich also freiwillig als Erwachsener in diese Emotionen gehe, an den Ort, wovor mich der Deckel ja, mit aller Macht schützen würde, weil den Auftrag habe ich ihm ja gegeben, da braucht der Deckel nicht mehr da zu sein. Mhm. Er hat seinen Job getan. Weil wenn ich freiwillig dahin gehe, wovor er mich schützen will, wovor will er mich dann noch schützen? Und das ist so fulminant. Und ich habe gesagt, meine ganze Ehe habe ich keine Entscheidung getroffen. Ja. Hat alles meiner Frau zugewiesen. Dann können sie ja die falschen Entscheidungen treffen. Ich habe den ja nur da Ausführende. Ne? Und jetzt ist es Freude, Entscheidungen zu treffen. Ja, und ziemlich weitreichend. Ne? Weil, klar, meine Kinder sagen, als Erwachsene sagen wir dir, du musst das tun. Und mein Sohn sagt, das wäre Selbstmord, wenn es nicht tätest, darüber zu gehen. Aber als Kind, ich sag dann, scheiße, da haben wir kein Zuhause mehr. Jedenfalls nicht hier. Mhm. Und diesen Schmerz aufzuhalten, das hätte ich vor 5, 6 Jahren nicht geschafft. Und jetzt kann ich das. Weil ich sage, ich habe das gleiche Recht wie jeder Mensch auf Freude, Frieden und Glück. Und das hole ich mir, oder das nehme ich jetzt direkt und nicht über den Umweg von glücklichen Kindern. Also,
aber das erfahren Sie dann natürlich in der Art und Weise viel, viel intensiver, ne? Weil das fährt ja.
Na klar,
viel mehr als der andere Weg, ne?
Ja, dieses ganze Scheiß aufopfern, ja. Was für ein Vorbild sind wir da für unsere Kinder, wenn wir uns aufopfern, wenn wir nicht das tun, was wir eigentlich tun wollen? Das heißt, in meinem Leben habe ich so viele Dinge getan, die ich eigentlich nicht tun würde, nur weil ich meinte, ich müsse sie tun, weil sonst lieben mich gar nicht mehr, ne? Oder sehen mich als Egoisten oder was weiß ich. Ne? Und jetzt sehe ich, nein, wenn ich klar bin und kein schlechtes Gewissen dabei habe, also in dem Sinne von Schuldbewusstsein und so, ach, wir haben Jungs, mein Junge ist halt jetzt, wird jetzt 21, aber der war mit 18, 7 Monate in Neuseeland und Australien alleine und der weiß, wie es geht. Und hat auch tiefes Vertrauen, was geht. Aber trotzdem, eben diese Vorstellung, ist ja nur eine Vorstellung, ja, dann kann ich nicht mal, wenn ich wollte, ne, meine Wäsche dann von Papa waschen. Ne?
Wenn Sie dann aber alleine sind, wird er sehen, dass das gar nicht der eigentliche Grund dafür ist, ne? Warum er meint dann, ne, dass das nicht der eigentliche Grund ist, warum er...
Der Wäsche waschen? Nee.
Nein. Oder ist dafür kein Zuhause mehr da?
Ja, es ist kein Zuhause mehr. Das ist einfach erstmal eine Vorstellung. Ne? Gut, ich habe es halt auch erlebt. Meine Eltern sind auch dazu gestorben. 22 und 24 war ich da. Und da war das auch schnell so. Ne? Und da habe ich mich auch erstmal als weise gefühlt. Meine Frau konnte das gar nicht nachvollziehen. Ne? so, dass ich mich als weise gefühlt habe, nämlich auch jetzt erwachsen und so. Also ich kann das nachvollziehen, dass sie diesen Schmerz haben, aber ich vertraue ganz tief drauf, dass A, sie ihren Weg, weil sie dabei sind sie schon, machen und B, dass dieser Schmerz sie nicht umhauen wird. Und das ist das, was, wo wir vorhin waren mit dem Traumata. Wenn ein Kind, ne, bei zum Beispiel Umzug, ne, dass ich einfach weiß, dass es für ihn traurig sein kann, dass da auch Trauer ist, dass ich dieser Trauer Raum gebe. Darum geht es, dass die Kinder spüren, ich fühle dich. Das ist all, mehr brauchen wir diesen Kindern nicht geben. Ich fühle dich. Und da gibt es ein Buch von einer Psychoanalytikerin aus Paris, jedenfalls Frankreich, die arbeitet psychoanalytisch mit Säuglingen aus einem Säuglingsheim. Die schwerste körperliche Symptome äußern, weil sie noch keine Wortsprache haben und wo die Ärzte überhaupt nichts tun können. Und dann bringt man sie halt zu dieser Psychoanalytikerin. Und die kann in der Körpersprache der Kinder lesen, wie sie sich fühlen, kann ihn erspiegeln und sagt ihm dann die Wahrheit, was geschehen ist. Nämlich, dein Vater hat etwas getan, was er nicht tun durfte nach dem Gesetz. Er hat deine Mutter umgebracht und du wirst deine Mutter nie wieder sehen. Aber du wirst Menschen finden, die dich lieben und du wirst dein Leben meistern. Das heißt, in dem Moment, wo sie die Wahrheit, also A, ihm gespiegelt hat, ich fühle dich, wie du dich fühlst, und dann ihm die Wahrheit gesagt hat, sind die körperlichen Symptome, ja, abgeflogen und sie konnten zur Adoptionsfalle gehen. Ja, also schwer traumatisierte Kinder, sie wussten nicht, was los ist. Deswegen, also Adoption ist im Prinzip, also dieses zur Adoption freigeben. Das geht nicht darum, die Mutter oder den Vater oder was weiß ich, die Menschen, die sich dazu entscheiden, ihr Kind wegzugeben, zu verurteilen. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht nur darum, zu begreifen, dass dieses Kind, ja, das heftigste Trauma, was ein Mensch erleiden kann, aus meiner Sicht erleidet, weil dieses Kind als seine komplette Umwelt verliert. Es ist 9 Monate mit dem Bum, 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 Bum. Das war die Umwelt des Kindes. 9 Monate. Immer wenn es aufwachte aus den Träumen, diese bekannten Geräusche. Ja, die Bewegungsmuster der Mutter und so weiter. Das heißt, die Umwelt dieses Kindes war die Mutter. Deswegen, ne, diese Ich-Werde-Prozess, 2,5 Jahre ungefähr dauert, ja, bis die Kinder nicht sagen, überhaupt begreifen, dass sie von der Mutter unterschieden sind. Ja, vorher können sie noch nicht. Und wenn dann ein Kind unmittelbar nach der Geburt von der Mutter weggenommen wird und man weiß, dass die Säuglinge unter Tausenden den Herzschlag der Mutter erkennen, dann verliert es eben diese komplette Umwelt und muss sich schützen. Diesen Schock, dieses erbärmliche Verlassensein, alles verloren zu haben, was vorher Umwelt war, und ich habe alle, die in meinem Büro waren, und ich habe auch ein paar in meiner Verwandtschaft, haben alle diesen Knacks. Ja, dieses Urwertlosigkeitsgefühl, das sich auf diesen Schmerz zur Trennung gelegt hat. Und es geht nur darum, dass wir diesen Kindern die Wahrheit sagen und dass wir ihnen das Gefühl geben, dass wir sie fühlen. Und das war ich auch neulich mit einer Mutter, die halt das genau beschrieb, dass sie nach dem Umzug ihre Tochter neurodermitis, schwere Neurodermitis bekam, dass sie erst versucht hatte, sie zu trösten. Und dann selber irgendwie drauf gekommen ist, vielleicht ist es besser, einfach ihre Traurigkeit so aufzuhalten. Und da habe ich sie zum gestärkt. Ja, einfach halt nicht aus, fühl mich doch einfach. Ja, also das ist die subtilste Trennung, die man erleben kann als Kind. Meine Eltern fühlen mich gar nicht. Die fühlen nicht, was ich fühle. Und insofern, wie du am Anfang gesagt hast, wir können unsere Kinder von nichts schützen. Das geht gar nicht. Aber zu begreifen, dass bestimmte Ereignisse Kinder schockt und tiefe Schmerzen zufügt und Schmerz, dieser Emotion Raum zu geben. Aber die Erwachsenen haben selber Angst vor diesen Emotionen. Das ist der Punkt. Also trösten sie, trösten, trösten. Oh, das ist nicht so schlimm. Ich kaufe dir das, ich kaufe dir dies. Und sind doch die alles viel schöner und. Aber das, ne, wischt sozusagen die Emotionen des Kindes weg und ja, als
wenn... Zugleistern wird.
Ja, genau.
Ja.
Mhm. Ja, und mit diesem Komplex gehe ich jetzt in die Welt.
Ja, das ist schön.
Ja. Und jenseits des Atlantik sind die gleichen Phänomene wie hier.
Mhm.
Das habe ich heute auf so einem Coach-Seminar, also für Coaches, Kollegin von meiner Freundin, gegeben im Februar und die wussten zwar sehr viel über Glaubenssätze, ne, und dass man sie verändern kann und so weiter, aber sie hatten nie gewusst, wozu die eigentlich da waren. Und dann selbst an sich, ne, erkannt auch, ne, was da in ihrer Kindheit war und die sind ja sehr unterschiedlich, die Glaubenssätze, ne? Also der Leistungsträger sagt eben, ich bin nicht gut genug, also muss ich noch mehr leisten.
Mhm.
Und der dieses Opfer voll lebt und nach außen auch lebt, der ist so ein Jobfinder, ne?
Mhm.
Also sprich Hartz IV. Aber der ist nur ehrlicher. Das willst du überhaupt nicht bewerten, sondern es gibt einen sehr unterschiedliche Arten, damit umzugehen und den einen steht jetzt zur Leistung an und den anderen, der lebt dann einfach dieses Gefühl einfach aus. Ne?
Ja.
Aber in jedem steckt unglaublich viel. In jedem. Ja.
Es ist halt schon für viele ein großer Schritt, wenn sie einfach die Blickrichtung auf die Dinge verändern können und sich selber dann anders wahrnehmen.
Ganz genau. Darum geht es. In dem Moment, jeder Schritt, sozusagen, den ein Mensch liebevoller mit sich umgeht, schafft er sofort eine andere Realität im sogenannten Außen. Das ist im Prinzip die Summe, die ich schon damals unterziehen konnte unter diese 12 Jahre Jugendfreistaat. Ja, also wenn sich im Bewusstsein eines Menschen über sich selbst etwas in Richtung liebevoller, gütiger, barmherziger verändert, dann hat er sofort eine andere Lebensumsetzung. Von der Arbeit, über den Freundeskreis und. Ja. Und es ist eigentlich ganz einfach, ne? Goethe hat mal so schön gesagt, es stimmt den Menschen so verdrießlich, dass das wahres Große so einfach ist.
Ja.
Und ich habe das also nicht nur einmal gehört in der Agentur. Wissen Sie, jetzt nach dieser Klassenstunde sind Sie mit mir weiter, als ich mit anderthalb Jahren Psychotherapie.
Ja.
Weil es ist so einfach.
Wenn man es dann erkannt hat.
Genau, und die Bereitschaft, es geht um die Bereitschaft.
Und das Tool, genau, und das Tool.
Bereitschaft, nee, aufmacht, zulassen. Lass eine Tür zu, dann ist sie zu. Aber, also dieses, sich öffnen, sich, also erlauben, jetzt gehe ich da dran. Ich will mich nicht durchs Leben, um die Schulden abzutragen, sondern in dem Moment, wo ich Freispruch sage, ja, werden auch meine Schulden weggenommen. So habe ich es selber erlebt. Ja, war hochverschuldet nach dem Tod meiner Frau, konnte das Haus nicht verkaufen und. Und dann hat mir Robert Betzen ein tolles Mantra quasi auf den Weg gegeben. Ich nehme alle Urteile, die ich je über Menschen, insbesondere über mich, gefällt habe, zurück. Alle Urteile nehme ich zurück und sage Freispruch. Nicht schuldig. Und dann habe ich mein Haus verkaufen können. Und mein Banker sagte, das hat er das erste Mal in seiner ganzen Berufslaufbahn erlebt. Die Hypothekenbank hat auf die Vorfälligkeitsentschädigung verzichtet.
Mhm.
Wo sonst die Menschen total in Not waren, haben sie immer drauf bestanden. Und ich sei der Erste gewesen, wo sie auf etliche 1000 Euro verzichtet haben. Und ich war innerhalb von einem Dreivierteljahr schuldenfrei. Also der Connex, sich schuldig fühlen, und Schulden im Außen haben, der ist ganz, ganz offensichtlich.
Mhm.
Und dass diese Welt ja verschuldet ist, das wissen wir ja. Ne?
Mhm.
Ja?
Das ist wahrscheinlich auch so gewollt, ne? Weil jemand
sich schuldig fühlt,
der agiert natürlich anders als jemand, der
sich
vollkommen frei
fühlt. Deswegen sage ich, die Leute, die in der DDR groß geworden sind, ja, mit 8 Wochen, mit 12 Wochen von den Müttern weggenommen worden sind, ja, 99%, in die Kinderkrippe gepackt wurden, das waren dann süßjährige Staatsbürger, denen man einen Beruf zuweisen konnte, eine Zweiraumwohnung, wenn sie artig waren, und wenn sie ganz artig waren, auch noch einen Studienplatz. Weil sie eigentlich meinten, ist ja sowieso nicht wert für sein. Also haben sie sich dann gefreut, wenn die Partei für sie gesorgt hat. Ja. Also Freiheit ist immer, also die tiefste Freiheit, die ein Mensch erleben kann, ist Freiheit von der Illusion der Schuld. Und damit, weil letztendlich, ja, das ist ja im Kurs eben ganz deutlich, Schuld ist immer die Vorstellung Trennung von Gott. Egal, ob einer an Gott glaubt oder nicht, wir haben ein kollektives Unbewusstes und ich bin tief davon überzeugt, dass Jesus ans Kreuz genagelt wurde, weil er genau das gesagt hat, es gibt keine Schuld und es gibt auch kein Opfer. Gott ist Liebe, Barmherzigkeit und Güte und dem stinken die Opfer ja zum Himmel. Und es war aber die einzige Aufgabe der Priester, zu opfern. Das war ihre Aufgabe. Dadurch hatten sie ihre Macht. Er hat einen strafenden, zornigen Gott, in allen Religionen, ne, bis auf vielleicht Buddhismus oder so, einen zornigen Gott durch Opfer zu besänftigen. Und nur durch Paulus ist das sozusagen, oder durch Paulus ist es pervertiert worden. Das heißt, sein Wirken wurde in den Kreuzestod, ja, verlagert und das als Opfer angesehen. Das Opfer, das Sühneopfer für die Welt. Also, es wurde pervertiert. Ja, also hintenrum wurde doch wieder der zornige und strafende Gott eingeführt. Ja, der dann auch noch seinen einzigen Sohn, den eingeborenen Sohn, da ans Kreuz nageln lässt. Damit er für ein für alle Mal besänftigt ist. Das ist pervers. Auf diesem Klavier spielt diese Welt Schuld über. Ne? In dem Moment, wir haben jetzt fast eine Stunde miteinander gesprochen, oder mehr noch, und in dieser Zeit haben wir so und so viel Liter CO2 an die Atmosphäre abgegeben. Wir sind also schuldig am Klimawandel, sagt ein Herr Rohr, der pro Jahr Hunderte oder sagen wir 100 Millionen daran verdient, am Handel von CO2-Zertifikaten. Das heißt, die neuen Priester sind die Wissenschaftler und Politiker, die auf dieser Schiene ne, wunderbar fahren, uns in Angst halten, weil Angst, ne, dann hast du deinen Vorderlappen nicht zur Verfügung, deinen Frontallappen, sondern alte Hirnregionen sind da und jetzt wieder diese Virus oder es muss immer so auf so einem Level gehalten werden und Schuld, du bist schuld, ne? Weil du Auto fährst, musste BP da im Golf von Mexiko bohren. Und du bist schuld, dass dieser Delfin dort krepiert. Und alle betteln um Ökosteuern. Und das ist ganz doll wehtun, ja. Das muss ganz doll wehtun. Das muss 5 Euro das der Liter Benzin kosten und so weiter, damit ich ablasse. Das kann von dieser Schuld, die ich ja doch, die mir jeden Tag vor Augen gehalten wird. Das heißt, wenn jemand aus der Schuld aussteigt, steigt aus diesem System aus.
Genau.
Und das ist, ne, ich habe da so eine Grafik dann mal, so habe ich dann auch an Tafel habe ich öfter in meinem Büro gemacht, wenn man einen Aufwand A an Energie, Zeit und so weiter betreibt, um da draußen an der Peripherie von Punkt A zu Punkt B zu kommen. Ja, also in der Mitte machst du einen kleinen Kreis, das ist dein Chord und dein Wesen und so weiter. Und da draußen willst du meinetwegen deine 4.000 Euro Schulden begleichen, irgendwie, oder 40.000, ist egal. Wenn man diesen Aufwand, den man da betreibt, da draußen, und die Probleme in den Einzelnen, ne, sagt der Kurs ja auch immer, es gibt keine Hierarchie in Wundern und es gibt keine Hierarchie in Problemen, weil letztendlich auf alles, auf eins zurückzuführen ist. Das heißt, wenn man diesen Aufwand, also die Strecke A, klein a, sozusagen, an den Kern legt, ja, also an den Kreis in der Mitte, und die Entfernung dann anlegt, an die Entfernung, und dann kommt man 180 Grad weg. Statt vielleicht 5 Grad. Ja, Geld und werde dafür sorgen, dass das vielleicht auch noch in diesem Jahr schon auf Englisch übersetzt wird. Ich werde die Hoheit über meinen Text behalten. Kamphausen hat gesagt, ja, es ist noch so viel Persönliches drin, das interessiert diesen Leser nicht. Ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht. Je offener ich je konkreter ich auch an meinem Leben das aufgezeigt habe, welche Wandlungsprozesse da gewesen sind, desto offener konnten die Menschen in meinem Büro über das Ihre sprechen. Ja, und deswegen, ja, Kamphausen, ja, da müsste noch viel redigiert werden. Ansonsten zwar geniale Gedankenführung und so weiter, aber im Moment hat er dafür keine Ding. Und da war ich ihm nochmal dankbar, weil er gesagt hat, nur ein Buch von 100 wird übersetzt ins Englische und ich hätte meinen Text verkauft. Ne? Alle Rechte wären an Kamphausen gegangen und im Nachhinein bin ich da vielleicht froh, dass es eben nicht dazu gekommen ist. Und ich werde es jetzt einfach sein Buch an den Markt veröffentlichen.
Mhm.
Ja. Und ich vertraue drauf, weil egal wen ich anspreche, die Menschen eine ganz große Offenheit im Moment haben. Weil, ja, Burnout, ne, ausgebrannt und alles klar, sie haben die Schnauze voll von diesem Leben.
Ich glaube, sie erkennen auch immer mehr, welches System dahinter steht.
Ja. Ja, und da geht es halt nicht darum, das System zu bekämpfen, alles, was du gegen was du kämpfst, macht du stark, sondern sich bewusstseinsmäßig daraus zu ziehen.
Mhm.
Einfach bewusstseinsmäßig raus, wie ich. Ja, ich habe von Shattuck so ein Zeichen übernommen in meinem Cosmos Division. Das ist die Vollarchie. Das heißt, das sind Kreise, die wiederum mit anderen Kreisen zusammen, also Ganzheiten, die mit anderen Ganzheiten eine größere Ganzheit bilden, die wiederum mit anderen Ganzheiten noch größere Ganzheiten bilden. Ganze vom Atom bis zur Galaxie hoffen, unendlich fortsetzen. Und für mich ist dieses System, die Leute, die dahinter stecken und so weiter, sind auch nur Teil des Ganzen, die ihren Part, zwar auch ihre Interessen haben und da unterwegs sind mit sehr, sehr viel Geld, aber letztendlich durch ihre Dreistigkeit, mit der sie jetzt hier vorgehen, immer mehr Leute zum Aufwachen bringen.
Mhm.
Ne? Wenn sie dann mit der Schweinegrippe und so weiter, ne?
Ja,
vorher der Konzern wächst und sagt, wir erwarten in 2009 einen Gewinnsprung. Ja, wie konnten wir das wissen, dass im nächsten Jahr die Schweinegrippe ist und dass sie dann den Stoff verkaufen will? Und das haben sich ja nur 5% hier impfen lassen. Ne? Also überall Aufwachen angesagt. Aufwachen und das Wichtigste eben sehr zentral im Kurs, dass ich erkenne, dass Schuld und Trennung eine Illusion ist. Und keiner soll zurückbleiben. Keiner. Ne, der Götz Werner sagt jetzt vielleicht was, der hat so dieses Grundeinkommen-Buch geschrieben. Der hatte jetzt einen Vortrag hier gehalten und meinte dann so im Vortrag, ja, also die Leute in der Südkurve, die können wir vergessen in diesem Prozess. Und dann habe ich ihn anschließend gefragt, so vor versammelter Mannschaft, wie kommen Sie zu diesem Urteil? Wie kommen Sie zu dem Urteil, dass die Menschen in der Südkurve, das ist so ein Synonym für Fußballstadien, wo billige Plätze und Gröle und so weiter ist? Weil ich habe sehr viele Menschen aus der Südkurve kennengelernt. Und das sind alles wundervolle, hochkreative, ja, offene Menschen. Er hat zurückgenommen, das Urteil, um dann einfach zu sagen, du als Masse, ne? So meinte er. Ne? Und ich sage, nein. Jeder einzelne Mensch ist für mich ein Ausdruck Gottes in dieser Welt und somit, ja, mit mir gleichwertig. Und keiner soll zurückbleiben. Und die Aldi-Verkäuferin genauso wie der Mauerhelfer oder, ja, VW-Arbeiter oder sonst was. Und wenn man ihn mit anderen Augen sieht, dann kann er auch was anderes leben. Das heißt, ja, indem ich einen anderen Menschen anders anblicke, gebe ich ihm sozusagen Raum, dass er auch das, was hinter der ganzen Fassade von, ne, sagen wir einmal als Bildzeitungsleser oder sonst was, dass er das leben kann, dass er das ausdrücken kann. Aber wenn ich ihm sage, ach ne, der hat ja sowieso, also Bildzeitung, das war mein hartnäckiges Vorurteil, Bildzeitungsleser sind Dumpfbacken, alles über den Haufen geworfen. Und dafür bin ich dem Leben sehr, sehr dankbar, mich mit so, so unterschiedlichen Menschen zusammengebracht zu haben, um dort, wenn man so will, das Antlitz Christi zu sehen. also um in der Terminologie des Kurses zu sein, weil alles wundervolle Brüder und Schwestern. Egal, welche Karriere sie bisher gemacht haben, egal, ob sie im Knast waren, ja, oder mal eine Zeit lang Drogen genommen haben oder so, völlig scheißegal. Ich danke dir.
Wir hören voneinander.
Machen wir. Tschüss, Andrea.
Ja, schönen Tag dir noch. Danke.
Ja, auch.
Magic Cast.